Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Schönen guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Detlef Fechtner, ich bin Chefreporter der Börsenzeitung und normalerweise hören Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Sabine Reifenberger, die ist aber jetzt gerade im Urlaub. Hallo Sabine, schönen Urlaub. Und deswegen darf ich heute durch diese Ausgabe führen. Und wir haben als Gast heute bei uns Holger Wussler. Herr Wussler, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, Herr Wussler, Sie sind Partner Financial Services bei KPMG und Sie verantworten in Ihrer Zuständigkeit das Datenmanagement bei Banken. Dazu zählen auch ESG-Daten. Banken und Daten ist der Ausgangspunkt unserer Diskussion. Haben die Banken nun eigentlich genug Daten von Kunden, um Risiken wirklich beurteilen zu können, Transformationen begleiten zu können? Gibt es genug Daten?
Insgesamt würde ich sagen, nein. Aber damit die Antwort jetzt nicht in der ganzen Härte so direkt im Raum steht, muss man das schon ein bisschen differenzierter betrachten. Ich würde sagen, wenn man über Neugeschäft spricht, also das, was die Banken heute aktuell tun in ihrer Kreditvergabe, sammeln sie natürlich ESG-Informationen für die Finanzierung, die getätigt werden. Die fließen auch in Risikoentscheidungen ein, die fließen in Dekarbonisierungsentscheidungen entsprechend dann mit ein als flankierende Größe. Aber Neugeschäft ist natürlich jetzt erst das, was in den letzten 2-3 Jahren in das Portfolio reingekommen ist. Man redet da quasi auch über ein sehr großes Bestandsgeschäft. Und da ist typischerweise so eine Abdeckung eher zwischen 5% und 20% zu sehen. Das heißt, da gibt es auch große Datengaps, mit denen die Banken aktuell irgendwie umgehen müssen.
Also 5% bis 20%, das klingt ja nach einer sehr großen Lücke, die man dann auch hat, verglichen mit dem, was man bräuchte, um Risiken wirklich optimal steuern zu können. Vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn Sie uns sagen, wo sind da die großen Lücken? Also Sie haben eben differenziert Neugeschäft und Bestandsgeschäft, aber welche Daten fehlen den Banken ganz oft?
Also wenn man aktuell in die Reporting-Verpflichtung auch reinschaut, was Banken da zu machen haben, ist es eben das Treibhausgas-Accounting, das heißt die Ermittlung des finanzierten Fußabdruckes im eigenen Portfolio. Da behilft man sich typischerweise dann mit Proxy-Werten. Da gibt es den Standard PCAF, der sozusagen auch abschichtet, wenn ich keine Originärdaten habe, wie verfahre ich dann? Und das letzte Mittel der Wahl, was man ziehen kann, was Banken noch sehr häufig ziehen, ist dann quasi eine Anwendung von Branchenindizes. Das heißt, ich nutze für eine Finanzierung im Energiesektor einen Sektordurchschnitt für Energie, kann aber gar nicht differenzieren, ist es jetzt ein Unternehmen, was in seiner Transformation vielleicht schon unter dem Durchschnitt des Sektors liegt oder noch darüber. Und das ist sozusagen ein bisschen die Blackbox, die es dann gibt und die sich über die Zeit hinweg dann auch erst entsprechend entwickeln muss.
Jetzt habe ich 2 Nachfragen zu den Proxys, über die Sie sprechen. Die erste ist, taugen die denn so in Ihrer Erfahrung? Also sind die mittlerweile auch relativ nah dran? Und vielleicht können Sie uns auch noch mal ein bisschen sagen, auf welcher Basis man die ermittelt. Wird das sozusagen individualisiert für die Bank ermittelt oder nimmt man da dann Daten für die Branche und führt die auf bestimmte Kennziffern wieder runter?
Das sind schon öffentliche Informationen, die ich sehr gehärtet finde. Das sind dann Auswertungen über Branchenindizes, sei es das Statistische Bundesamt oder andere Institutionen, wo man sich die Daten besorgen kann. Heißt, die Branchenproxy an sich halte ich für sehr belastbar. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt in das Bankportfolio reinschaue, ist der Branchenproxy denn repräsentativ? Also repräsentiere ich sozusagen mit meinen Finanzierungen im Energiesektor genau diesen Schnitt? Bin ich eher so am braunen Ende unterwegs oder bin ich am grünen Ende unterwegs? Und die Differenzierung ist dann eben halt nur möglich, wenn ich die exakten Daten des Unternehmens dann auch kenne, mit dem ich eben eine Finanzierung unterhalte.
Ja, und ist das so, dass bestimmte Banken sehr wenig Daten haben oder dass jede Bank ein Kundenspektrum hat, wo bestimmte Kunden sehr wenig Daten einliefern? Also wo sind sozusagen die Differenzierungen? Ist das so, dass bestimmte Kreditkunden oder Finanzierungskunden sehr sparsam sind mit der Herausgabe? Sind das bestimmte Gruppen? Sind das vor allem dann Kleinstunternehmen? Oder kann man da irgendwie was feststellen?
Also je fokussierter das Geschäftsmodell der Bank ist, desto einfacher tut sich die Bank. Ne? Also Beispiel, bin ich ein Immobilienfinanzierer, dann habe ich da eine gewisse Kompetenz auch relativ schnell dann über Energielabels etc. mir auch Daten zu besorgen. Bin ich sozusagen eine Universalbank mit allem, dann wird es natürlich relativ schwierig, dann muss ich auch mal irgendwo fokussieren. Und typischerweise, Sie sprechen wahrscheinlich auch ein bisschen auf das Thema Omnibus an, wenn wir uns ein Finanzierungsportfolio einer typischen deutschen Bank anschauen, dann ist es sehr viel Mittelstand. Ja, dann sind da nicht diese Siemens dieser Welt oder die großen börsennotierten Konzerne das Thema, wo ich Daten habe, sondern eben kleinste und mittlere Unternehmen. Und da ist eben durch den Omnibus die Datenlage in der Perspektive noch viel schwieriger geworden, weil sie selbst nicht berichten müssen und sich im Zweifel dann auch nicht mit den Informationen beschäftigen, wie groß denn ihr eigener CO2-Fußabdruck ist.
Ja, lassen wir uns bei dem Thema Omnibus gleich mal bleiben. Also, die wenigen unserer Hörer, die den Begriff nicht so vertraut kennen, ich glaube, die meisten kennen ihn mittlerweile. Omnibus 1 hat weitgehend kleine und mittelgroße Unternehmen aus sehr strikten Berichtspflichten herausgenommen. Und dadurch ist ja für die Bank das Thema entstanden, wie gehe ich jetzt mit denen um? Da gibt es auch immer die Überlegung, ob es einen vereinfachten Standard gibt, den man so ein Grundgerüst an Daten. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Wie gehen die Banken jetzt damit um, dass jetzt von einer bestimmten Gruppe von Firmenkunden demnächst nichts mehr kommt? Akzeptieren die das oder gibt es doch das, wo man immer Angst hatte, den Trickle-Down-Effekt, dass es letztendlich doch dazu führt, dass die Banken sagen, nein, ich brauche diese Daten, sonst kriegst du einfach deine Finanzierung nicht und was im Gesetz steht, das ist mir egal.
Ja. Genau, also wenn wir erstmal in den Omnibus reinzoomen, muss man da durchaus mal, um in der Bildsprache zu bleiben, irgendwie zwei Linien betrachten. Die eine Linie ist erstmal die, die zum Ziel hatte, das Spektrum der Anforderungen zu reduzieren. Also da wurden Übergangsregelungen verlängert, da wurde sozusagen nochmal ein thematisch engerer Fokus gesetzt. Der wirkt bei den Unternehmen, der wirkt aber auch bei den Banken. Das heißt, da ist schon ein bisschen Last von den Banken weg, dass man sagt, den Hochlaufplan, den eine CSRD eigentlich hatte im ursprünglichen Plan, der wirkt bei einer Bank auch nicht so stark. Also erstmal eine Erleichterung auf beiden Seiten. So, das spannende Thema ist dann die andere Linie, die ja auch eine Erleichterungslinie ist, insbesondere in der Wirtschaft, zu sagen, naja, wir senken oder wir erheben die Wesentlichkeitsschwelle an. Das heißt, viele Unternehmen, ich glaube in Deutschland werden das wahrscheinlich 90% der Unternehmen ungefähr sein, sind erstmal nicht betroffen von dieser Pflicht. So, und die Banken müssen trotzdem die CSRD berichten, müssen aber auch aus der EBA-Guideline heraus ein funktionierendes Risikomanagement haben. Das heißt, die kommen aus der Regulatorik nicht raus. Und das ist vielleicht auch das, was in der landläufigen Meinung alle denken, sozusagen, die Regulatorik hat sich massiv abgeschwächt und die Banken haben doch auch nichts mehr zu tun. Naja, bei den Banken hat man die Verantwortung gelassen, man hat sie aus der Wirtschaft rausgelassen. So, von dem her das erstmal als Setup. Aber die spannende Frage ist jetzt, was tun die Banken? Akzeptieren sie es? Sie können es nicht akzeptieren. Also im Neugeschäftsprozess können Banken nicht hingehen und sagen, okay, du weißt nicht, wie CO2-sensitiv du bist oder du weißt nicht, wie dein Gender Pay Gap oder sonstiges ist, können sie nicht ignorieren und sagen, gut, dann lassen wir das Feld halt leer. Ja, also dort funktioniert das auch und da nehme ich auch durchaus wahr, dass man da eine sehr gute Datenlage kommt. Die spannende Frage wäre dann auch, was mache ich mit der großen Bestandslücke? Schließe ich das als Bank alleine? Da gibt es verschiedene Optionen. Man kann sozusagen versuchen, Daten einzukaufen bei kommerziellen Datenanbietern. Da gibt es aber natürlich auch nicht die Daten, die nicht berichtet sind oder über die sich keiner Gedanken gemacht hat als Unternehmen. Zweite Möglichkeit ist dann letzten Endes, ich gehe in eine Befragungsaktion. Das kann ich aus meinem eigenen Kreditprozess heraus machen. Das ist natürlich ein Kapazitätsthema und was ich oft auch merke, es ist auch ein Kompetenzthema, weil der Kunde weiß ja nicht, was er ermitteln muss im Zweifel. So, und die Bankberater sind auch nicht in der Lage, sagen ihm jetzt eine ESG-Schulung oder irgendwie nochmal an die Hand zu geben, was er denn jetzt genau machen muss. Ja, also in dem Dilemma sitzt die Bank, wo sich entscheiden muss, mache ich das? Mache ich es zumindest für gewisse Portfolioteile, die für mich wesentlich sind, weil sie eine gewisse Risikoexponiertheit haben etc.? Oder gehe ich auf Dienstleistungsangebote, da ich sage, ich source das aus und lasse irgendwie befragen in meinem Namen, bis hin zu dem Thema, gibt es eine Plattformlösung, wo alle mittelständischen Kunden ein gewisses Dataset, das noch zu definieren ist und das vielleicht auch nicht zu groß ist, einmelden müssen, um Banken darauf zugreifen. Da gibt es in Österreich gut funktionierende Konzepte. Da kann man sich vielleicht in Deutschland auch was abgucken.
Jetzt haben Sie gleich drei Sachen gesagt, bei denen ich noch mal ein bisschen nachhorchen will.
Sehr gerne.
Also das erste ist, wir hören ja sehr oft die Banken sozusagen in einer bestimmten Sandwich-Position, die Aufsicht drängt sie, ein sehr intensives Risikomanagement zu machen. Und jetzt kriegen sie über die Omnibus und Vereinfachung auf der anderen Seite deutlich spärlichere Daten rübergegeben. Ist das tatsächlich in Ihrer Beobachtung, also ich will das einfach mal aus der Praxis heraus hören, man sagt das immer so, die kriegen da Druck von der Aufsicht, denn die Aufsicht weiß ja auch um das Dilemma, in dem die Banken stecken. Ist das tatsächlich so, dass die Aufseher schon den Banken deutlich machen, hier musst du aber dir ein viel besseres Bild machen, hier musst du dir einen viel besseren Überblick verschaffen? Spüren Sie das so, wenn Sie Banken beraten, dass die sagen, der steht mir schon ziemlich auf den Füßen, die BaFin oder die EZB oder wer auch immer?
Also bis heute noch etwas verhalten, wenn man auf die Daten schaut. Also die legen gerade sehr viel Wert auf die methodische Ausgestaltung. Funktioniert das? Ist der Neugeschäftsprozess auch trennscharf an der Stelle? Und da liegt der Fokus drauf. Ich nehme aber schon wahr in Diskussionen, jetzt auch gerade Wirtschaftsprüfer, die sich den zweiten CSRD-Bericht anschauen, die wollen schon mehr verstehen, woher kommen die Daten, was für Anstrengungen wurden unternommen, um das Datengap auch entsprechend zu schließen. Also ich nehme da eine Tendenz wahr. Ich glaube, der Druck ist noch nicht so hoch. Meine persönliche Meinung ist schon, dass ich glaube, dass der Druck zunehmen wird auf die Banken.
Ja, dann wäre die zweite Nachfrage. Sie haben gesagt, man kann natürlich Daten zukaufen von professionellen Anbietern, aber ich habe ein bisschen rausgehört, das ist jetzt auch nicht so großer Mehrwert, weil da gar nicht so wahnsinnig viel an zusätzliche Informationen sich steigern lässt. Habe ich das erstens richtig verstanden? Und woran liegt das? Weil das sind ja Unternehmen, Dienstleister, die sich das jetzt extra zur Aufgabe gemacht haben. Stoßen die an die gleichen Grenzen? Sind das Daten, die einfach nicht erhoben werden? Oder?
Ja, also ich darf das Thema ESG ja schon so die letzten 4 Jahre begleiten. Und ich hatte so vor 2, 3 Jahren das Gefühl, als hätten wir so eine kleine Wildweststimmung. Ja? Also alle Datenanbieter sagen, ESG-Daten, könnt alles von uns haben, was ihr braucht. Die Banken hatten eigentlich auch die Hoffnung, ja super, da müssen wir einfach nur einmal ein Datenpaket von einem Provider nehmen und dann haben wir das Problem gelöst. Die Datenprovider können ja auch nur Daten sammeln, die existieren. Und das Problem ist nicht, dass die Daten eigentlich existieren, man findet sie nicht, sondern viele Daten existieren schlichtweg nicht. Und an das Problem muss man ran, deswegen, da hilft kein Dateneinkauf, da hilft auch, da kann KI ein bisschen helfen, vielleicht um sozusagen einen gewissen effizienten Hochlauf zu bekommen, aber auch eine KI, ja, wahrscheinlich würde sie sogar Daten erfinden, aber ist ja nicht zielgerichtet, dass uns die KI jetzt irgendwelche Daten erfindet, sondern die findet die Daten auch nicht, wenn sie nicht da liegen. Ja? Und damit muss man umgehen und da muss man mit den Zuständigen sprechen in den Unternehmen und im Zweifel denen auch helfen, zu verstehen, was muss ich eigentlich alles machen, damit ich einen CO2-Fußabdruck habe.
Ja. Also wir haben übrigens jetzt eine Weiterung dieses Effekts gesehen. Die Deutsche Börse hat jetzt ihre Bilanzpressekonferenz gehabt und wir haben gesehen, dass bei ISS, also einem großen Datenprovider, Datensammler von ESG-Daten, durchaus jetzt auch schon gewisse Bremsspuren aufgrund des allgemeinen Umfelds, des regulatorischen Umfelds, dort auch zu sehen sind. Aber um noch dran zu bleiben, Sie haben am Ende angedeutet, dass Sie sich auch Plattformlösungen vorstellen können. Das ist ja ganz spannend, weil das ja auch ein bisschen Ausweg aus diesem Dilemma wäre. Wenn Sie da vielleicht nochmal elaborieren, gibt es da schon Ansätze, Initiativen? Was könnte man dadurch erreichen?
Ich glaube, erstmal würde ich mal herleiten, warum könnte eine Plattformlösung Sinn machen? Im ersten Schritt muss man festhalten, ich glaube, dass ESG-Daten kein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Banken sind. Das ist ein Level Playing Field. Jeder muss sie haben, muss auch ein Stück weit danach steuern, aber das ist jetzt nichts, wo man sich so einer aktiven Portfoliosteuerung irgendwelche wahnsinnigen Vorteile generieren kann. So. Zweiter Punkt ist, eigentlich brauchen alle Banken die gleichen Informationen. Ja, weil alle sind sozusagen in dem ESG-Kontext, das ist frisch gestartet und da hat keiner irgendwie einen Vorteil, dass er schon gewisse Datenlagen hat oder auch nicht. Und das öffnet natürlich eine Chance, wenn ich sage, es ist eigentlich eine Gemeinschaftsaufgabe, wir brauchen alle das Gleiche, es dann auch gemeinsam zu lösen. Da gibt es Ansätze in Österreich, die ÖKB hat eine funktionierende Datenplattform. Da wurden die Unternehmen auch ein Stück weit von der Politik angeschoben und verpflichtet, ihre Daten da reinzumelden. Und das Unternehmen kann dann entscheiden, ich habe Finanzierungsbeziehungen mit Bank A, B, C. Deswegen schalte ich die 3 Banken auch entsprechend frei und die dürfen meine Daten dann einsehen und auch weiterverwenden. Ist ein Konzept, das funktioniert. Das hat schon auch seine Ruckeleien. Also ich will das jetzt nicht so in den Himmel hochloben, aber es ist in meinen Augen ein sehr, sehr richtiger Weg, um mit dem Thema branchenübergreifend auch umzugehen. Da gibt es auch in Deutschland durchaus Initiativen, Gesprächslagen, die ich auch wahrnehme, sowohl auf der Bankseite, auf der Verbandsseite. Der Durchbruch ist noch nicht erfolgt und eigentlich ist das Problem tatsächlich akut. Somit könnte auch ein Durchbruch durchaus wünschenswert sein.
Naja, wir biegen jetzt schon auf die Zielgeraden dieses Gesprächs ein. Das geht immer ganz flott. Da würde mich jetzt interessieren, inwieweit können technische Unterstützung, KI, gerade bei solchen Plattformlösungen schießt einem das ja in den Kopf, dass man sagt, da könnte ja vieles möglicherweise auch automatisiert ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber in einer zumindest sehr stark standardisierten Form. Das würde ja bei Plattformlösungen dann auch mit einhergehen, dass wir eine Standardisierung von bestimmten Dingen hätten. Dazu kommen, spielt KI jetzt schon da eine größere Rolle? Spielt Standardisierung da jetzt schon eine größere Rolle?
Also die KI steht erstmal technisch in den Startlöchern und sie kann eine Rolle spielen. Ich glaube, das wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Ich meine, Fakt ist, KI kann mir die Echtdaten nicht produzieren, wenn ich keine Ansatzpunkte für die Echtdaten habe. Aber wir haben ja ein durchaus breites Spektrum aufgezeigt, einmal eine Branchenproxy und einmal den exakten Echtwert am besten noch irgendwie testiert. So, dazwischen gibt es ja einen Zwischenraum. Es gibt durchaus Ansätze, dass ich mir aus Luftbildern und Lageprofilen von Gebäuden einen Energieverbrauch approximieren kann. Das ist dann sozusagen eine etwas genauere Proxy. Oder ich kann natürlich irgendwie Blausi-Kontrollen machen, Energieverbrauch von einem Mittelständler mit dem Geschäftsmodell, mit der Mitarbeiterzahl müsste so groß sein. Was meldet er denn ein oder ist er signifikant unter einem Branchenproxy und ich kalibriere nach unten? Ja, also ich kann mit KI, glaube ich, in der Mitte dieses Spektrums eine deutlich bessere Datenqualität hinbekommen. Ich kann natürlich nicht, um jetzt nochmal PCAF zu zitieren, in DQS 1, also den DQ-Score 1 kommen, wo ich zertifizierte Echtdaten habe. Das kann mir die KI nicht leisten. Aber KI kann helfen, den Hochlauf schneller und genauer als jetzt mit einer platten Branchenproxy zu erzeugen. Ja.
Jetzt waren Ihre Beispiele aus dem Bereich Klima und Energieverbrauch. Wir reden ja über ESG. Die Frage, ist das andere so ein bisschen stiefmütterlich bei diesem Thema mit dabei oder denkt man das auch in diesen potenziellen Plattformlösungen genauso mit rein? Wie ist das bei Sozialdaten? Sie haben ja vorhin einmal kurz auch Gender Gap oder sowas angesprochen. Gibt es da schon eine ähnliche Fortschrittlichkeit bei der Erhebung dieser Daten?
Also ich glaube, das Entwicklungsstadium läuft schon in der Reihenfolge der Buchstaben auch durch. Ne? E, S und G. E ist lange im Fokus. Ich glaube, man nimmt auch immer E-Beispiele ganz gerne, weil sie auch am greifbarsten oder nachvollziehbarsten sind. Das ist schon richtig. Für mich ist auch die Unterscheidung, auf was gucke ich? Gucke ich auf mein Portfolio der Bank und somit die Lieferkette oder gucke ich auf den eigenen Betrieb? Beim eigenen Betrieb bin ich eher S- und G-lastig, weil dort der Stromverbrauch der Bank oder der E-Effekt der Bank gar nicht so groß ist. Bin ich beim Portfolio, habe ich eine sehr starke E-Last. Also heißt, im Moment beobachte ich aus einer Portfoliosteuerung heraus, dass schon E sehr dominiert, weil es einfach auch die akutsten Risiken sind, die da wirken. In der EBA-Guideline ist aber durchaus ein Set aus 16 KPIs genannt, die E, S und G beinhalten. Da geht es dann auch um Biodiversität, da geht es um soziale Faktoren etc. Da ist aber auch eine gewisse Entwicklungsperspektive dahinter und dementsprechend hat man im E schon den größten Reifegrad und gerade auch den größten Fokus.
Zum Abschluss vielleicht noch einen persönlichen Blick von Ihnen auf das Thema. Ich stelle mir das vor, wenn man in dem Thema arbeitet, in dem regulatorisch sich so viel verändert und mittlerweile ja auch in beide Richtungen, also auch wieder Dinge zurückgenommen werden, gibt es da Momente, wo Sie sagen, Mensch, jetzt bleib doch mal bei dem einen Kurs, auf den wir jetzt reinberaten haben, wo wir auch gemeinsam mit den Banken einen Weg gefunden haben? Oder sind Sie eher so, dass Sie sagen, ich finde das eigentlich gut, dass das etwas ist, was sich auch auf der regulatorischen Seite bewegt? Denn das Thema bewegt sich ja auch und insofern ist es gut, dass wir eine, ich will nicht sagen elastische, aber doch eine etwas bewegliche Regulierung dort erleben.
Also ich glaube, die Dynamik ist bei so einem großen Thema wie ESG gut und ich glaube, das könnte man jetzt auch nicht standardisiert oder fokussierter irgendwie durchgehen. Und die Banken haben ja durchaus eine Reise durchlebt. Erstmal eine strategische Befassung, dann ist es sehr stark über CSRD in die Regulatorik abgebogen, jetzt das Risikomanagement. Aus meiner Perspektive ist so die nächste Phase die Frage, wie bringe ich es denn jetzt geordnet in meine Steuerung rein? Weil ehrlich gesagt ist ESG aus einer Bankperspektive auch nichts anderes als eine klassische Kreditsteuerung oder eine Risikosteuerung an sich. Aber da muss der Weg erstmal hin. Also jetzt, Sie haben nach persönlich gefragt, in den letzten 4 Jahren, da gab es schon auch Höhen und Tiefen. Ne? Also da gab es schon Fälle, wo man gesagt hat, puh, was prasst da gerade auf uns ein? Und das müssen wir jetzt alles relativ schnell sortieren, weil man ist ja auch dann in der Dienstleisterrolle gegenüber den Banken und versucht, das Feld zu machen. Also ja, das ist schon viel und manchmal biegt man hier ab und denkt, das hat sich ja schon wieder erledigt. Das gehört aber für mich natürlich dem Thema geschuldet auch mit dazu. Wo ich eher ein bisschen drauf gucke, ist so diese aktuelle Phase gerade, dass meine persönliche Meinung, und das merkt man ja auch, wenn man tagtäglich irgendwie in der Umwelt unterwegs ist, das Thema ist akut, auch eine Risikolage für die Banken ist akut. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema ESG in der Wahrnehmung dem gerade nicht so gerecht werden kann, wie es eigentlich sollte, bei allem drumherum, was da an Faktoren drauf einzählt.
Ja, das waren Einschätzungen von Holger Wussler, Partner Financial Services bei KPMG. Herr Wussler, das hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Ja, und wir kommen jetzt zu unserer kleinen Nachrichtenübersicht, was so alles passiert ist in den letzten Wochen. Und dazu begrüße ich meinen Redakteurskollegen Franz Kongbui. Hallo Franz.
Hallo Detlef.
Fangen wir mal an mit dem Thema Nachfrage nach ESG-Fonds. Nachhaltiges Investieren, ja, lange war das ein Megatrend, aber im vergangenen Jahr war plötzlich alles doch ein bisschen anders. Die Anleger haben sich zum Teil abgewendet. Laut Morningstar flossen weltweit 84 Milliarden Dollar aus nachhaltigen Fonds ab.
Naja, das war tatsächlich das erste Jahr mit Nettoabflüssen, seit Morningstar diese Daten erhebt, das ist seit 2018. Und das, obwohl die Fondsbranche insgesamt ja boomt. Offene Fonds und ETFs sammelten 2025 fast 1,7 Billionen Dollar ein, nur eben nicht die ESG-Produkte.
Ja, das ist schon bemerkenswert. Woran liegt das?
Ja, Morningstar nennt gleich mehrere Faktoren. Geopolitische Spannungen und eine wachsende Skepsis gegenüber ESG, unklare Regulierung und, ja, auch ganz entscheidend, schwache Renditen.
Thema Renditen, da gibt es auch Hinweise vom aktuellen ESG-Tracker von Metzler. Nur jede vierte nachhaltige Aktienstrategie hat im vergangenen Jahr ihren Vergleichsindex geschlagen. Im Jahr davor, da war es immerhin noch mehr als die Hälfte.
Ja, das ist ein deutlicher Einbruch und er hat viel mit dem Verzicht auf bestimmte Branchen zu tun, etwa Rüstung oder Tabak. Und gerade Rüstungsaktien waren 2025 bekanntlich extrem gefragt. Der MSCI Europe Aerospace and Defense Index, der legte um über 56% zu.
Also das heißt, wer Sektoren wie Rüstung ausgeschlossen hat, der hat 2025 das bei der Rendite kräftig zu spüren bekommen.
Ganz genau. Metzler hat berechnet, dass ESG-Fonds im Schnitt 5,5 Prozentpunkte hinter dem globalen Aktienindex zurückblieben.
Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Das sind die ESG-Regeln für die Fondsnamen. Nachhaltige Fonds sollen ja eigentlich für mehr Transparenz sorgen, doch eine neue Studie wirft da Fragen auf. Die Studie, die stammt von der Bürgerbewegung Finanzwende und von der Umweltorganisation Urgewalt. Und ja, die kommt zu dem Schluss, dass viele Anbieter weiterhin da Schlupflöcher nutzen.
Ja, die beiden Organisationen haben sich angesehen, wie Fondsgesellschaften auf die ESMA-Leitlinien reagiert haben. Die gelten seit Mai 2025 und diese Regeln legen fest, wann ein Fonds überhaupt nachhaltig heißen darf.
So, und was kam bei dieser Studie raus?
Ja, die Wirkung ist da, aber sie hat Lücken. Laut der Studie wurden 604 Fonds umbenannt, viele davon, um die neuen Nachhaltigkeitsstandards zu umgehen. Und besonders auffällig dabei, Fonds mit fossilen Beteiligungen haben einfach den ESG-Begriff aus ihrem Namen gestrichen.
Das bedeutet jetzt?
Ja, laut Berechnungen der Studienautoren sind dadurch fossile Anlagen im Wert von 11,4 Milliarden Euro immerhin plötzlich nicht mehr als nachhaltig klassifiziert. Und rund 1,9 Milliarden Euro an fossilen Positionen stecken noch immer in Fonds, die eigentlich unter die neuen Einschränkungen fallen.
Also das heißt, die Leitlinien wirken, aber sie wirken nicht überall gleich.
Ja, ganz genau. Die nationalen Aufsichtsbehörden müssten jetzt stärker kontrollieren. Das fordern die NGOs. Bisher können Anbieter offenbar relativ leicht um die Vorgaben herumkommen, indem sie ihre Produkte einfach umetikettieren.
Ja, Franz, wir kommen noch zu einem dritten Thema. Das Thema heißt Kreislaufwirtschaft. Die Finanzierung der Kreislaufwirtschaft, bislang war das ja eher ein Nischenthema, das steht plötzlich im Mittelpunkt nachhaltige Finanzierung. Also das behauptet zumindest die schwedische Bank SEB in ihrer neuen Studie Sustainable Finance Outlook.
Genau, nach Einschätzung der SEB verschiebt sich der Fokus im Sustainable Finance Markt deutlich. Demzufolge liegt das globale Volumen nachhaltiger Finanzierungen derzeit bei 2,2 Billionen Dollar und die Kreislaufwirtschaft wird ein immer wichtigerer Teil davon.
Jetzt sollten wir vielleicht erstmal klären, was genau mit Kreislaufwirtschaft gemeint ist.
Ja klar, in der Kreislaufwirtschaft, da geht es darum, Produkte und Materialien möglichst lange im Umlauf zu halten, also Ressourcen zu sparen und Abfall zu vermeiden. Das kann durch Wiederverwendung passieren, durch Recycling oder durch Modelle wie Pay-per-Use, bei denen man nur für die Nutzung zahlt, nicht für den Besitz.
Und das heißt, also Nutzen statt Besitzen, das verändert ja wahrscheinlich auch, wie Unternehmen investieren und finanzieren.
Absolut. Die SEB sieht die Energiewende als Fundament für diesen Wandel. Investitionen in Stromnetze, Speicher und auch saubere Energien schaffen die Voraussetzungen für zirkuläre Geschäftsmodelle.
Ja, diese Investitionen sind riesig. Wenn ich das richtig verstanden habe, laut SEB erreichen die globalen Energiewende-Investments 2025 einen Rekordwert von 2,3 Billionen Dollar.
Ja, die Bank erklärt das mit einem Technologieschub, der weit über Klimaschutz hinausgeht. Laut Thomas Tigesen, dem Head of Strategy and ESG bei SEB, treiben Elektrifizierung, Digitalisierung und Robotik die neue Produktionslogik. Und in Zukunft, sagt er, werde der Strompreis wichtiger sein als die Arbeitskosten. Und Zirkularität werde fester Bestandteil jedes Produktionsprozesses.
Franz, herzlichen Dank für diesen kurzen Austausch. Dankeschön.
Gerne.
So, das war auch der Nachrichtenblock und damit endet diese aktuelle Ausgabe von Nachhaltiges Investieren. Wir hoffen sehr, dass Sie in 2 Wochen dann wieder reinhören, wenn wir die nächste Ausgabe präsentieren. Das macht dann an dieser Stelle wieder Sabine Reifenberger, die aus dem Urlaub dann zurückgekehrt ist. Schönen Urlaub bei dieser Gelegenheit an die Sabine. Und Ihnen schöne 2 Wochen. Bis dahin.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.